Ja, mit den guten Vorsätzen ist das so eine Sache. Habt ihr welche gefasst? Vielleicht habt ihr euch vorgenommen, mehr Bibel zu lesen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, gelassener oder barmherziger zu werden. Vielleicht wollt ihr weniger Schokolade essen. Ja, Roger Pfaff, ein deutscher Intellektueller, hat mal gesagt, gute Vorsätze, das ist die erste Enttäuschung im neuen Jahr. Und da spricht er mir eigentlich ganz aus der Seele. Einer meiner guten Vorsätze war nämlich, endlich wieder fitter zu werden. Und dazu habe ich mir zu Weihnachten hier so eine tolle Fitnessuhr gewünscht und auch bekommen. Und ja, die Uhr, die zählt meine Schritte, die misst meine Herzfrequenz, die kann sogar meinen Schlaf überwachen. Wahnsinn. Ja, und mein Ziel war es, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen. Das sind so 6-7 Kilometer bei meiner Schrittlänge. Und ja, zum neuen Jahr ging das auch richtig gut los. Ich war richtig motiviert, ich hatte meine Uhr, ich habe die jeden Tag getragen. Ich bin rausgegangen, ich habe viele Tage lang auch mehr als die 10.000 Schritte geschafft. Ich habe mich riesig gefreut. Mein Schwiegervater, der hat auch mitgemacht, der war auch total dabei. Naja, und dann irgendwann, dann ging die Arbeit wieder los, der Stress ging wieder los, die Hektik, dann hat es draußen angefangen zu schneien, die Straßen waren bedeckt, man konnte nicht mehr so gut laufen, vor allen Dingen nicht mehr weit laufen, weil ja immer alles zugeschneit war. Ja, und ihr könnt euch denken, wie es weitergeht. In den nächsten Tagen habe ich nicht mal 5.000, nicht mal 3.000 Schritte manchmal geschafft und abends war ich dann ziemlich genervt und enttäuscht von mir selber. Naja, und in den letzten paar Tagen habe ich die Uhr dann gar nicht mehr getragen, weil ich keine Lust mehr hatte, mich abends jedes Mal zu ärgern, weil ich wusste, ich würde es wieder nicht schaffen. Naja, ich habe sie heute für euch mal wieder angezogen, also drückt mir die Daumen. Ja, und vielleicht ist es euch ja auch schon mal ähnlich ergangen. Wenn wir uns etwas ganz fest vornehmen, aber in unserem hektischen Alltag, dann klappt es dann doch nicht mit der Umsetzung, dann haben wir ein schlechtes Gewissen oder wir fühlen uns wie ein Versager. Ja, und eigentlich sollen Vorsätze doch etwas Gutes bewirken. Warum fällt es uns dann oft so schwer, sie auch wirklich umzusetzen? Tja, vielleicht ist es ja tröstlich, dass es uns nicht nur heute so geht. Auch in der Bibel lesen wir schon von guten Vorsätzen, denen dann keine Taten gefolgt sind. Im Psalm 39, in der Hoffnung für alle Übersetzung, heißt es: Ich hatte mir fest vorgenommen, vor bösen Menschen meine Zunge im Zaum zu halten. Ich wollte mich zusammennehmen und nichts sagen, was man mir als Schuld anrechnen könnte. Also verstummte ich und sagte kein Wort mehr. Aber das half mir auch nicht weiter. Mein Schmerz wurde nur noch schlimmer. Ich fraß den Kummer in mich hinein. Und je mehr ich darüber nachgrübelte, desto mehr geriet ich in Verzweiflung. Und der Psalmbeter, der hat sich was Gutes vorgenommen, aber in der Praxis ist er an der Ausführung verzweifelt. Und Paulus, der über eine bemerkenswerte Menschen- und auch Selbsterkenntnis verfügt, der kam zu einem ganz schön deprimierenden Befund. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So gesehen ist es doch fast unmöglich, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen, oder? Ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber vielleicht vergessen wir da eine entscheidende Sache. Die Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz. Paulus sagt in Römer 8, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und weiter im 2. Timotheus 2, unsere Untreue hebt seine Treue nicht auf, denn er selbst kann sich nicht untreu werden. Also geht es im Leben eigentlich gar nicht darum, was wir für Jesus tun, sondern was er für uns getan hat. Der Glaube daran befreit uns dazu, den Vorsatz eines gottgefälligen Lebens einzuhalten. Und ein wunderbares Beispiel dafür, was Jesus für uns getan hat, ist eben Petrus. Wir haben die Geschichte eben gehört, die Heike hat es uns eben in der Lesung auch nochmal vorgelesen, wie es losging. Petrus hatte sich fest vorgenommen, Jesus vor seiner Verhaftung zu schützen und zu ihm zu stehen. Auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde mich nicht von dir abwenden. ein hehrer Vorsatz. Aber hat sie ihn eingehalten? Nein. In derselben Nacht, noch bevor der Hahn krähte, hat Petrus seinen Vorsatz nicht nur einmal, sondern gleich dreimal gebrochen. Und an diesem Tag wird Jesus dann tatsächlich gekreuzigt. Petrus hat keine Chance mehr, es wieder gut zu machen, sich zu entschuldigen oder vielleicht sogar Besserung zu geloben. Sein Versagen hing wie ein Klang in der Luft und er war niedergeschmettert. Er hatte sich so sehr bemüht und war umso tiefer gefallen. Und was tut er dann? Er geht mit den anderen zurück an seine alte Wirkstätte, an den See Genezareth, dort, wo Jesus ihn als Jünger berufen hatte. Er flüchtet sich in das Vertraute, das ihm Halt gibt. Er kehrt zurück und nimmt seinen alten Beruf als Fischer wieder auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich schwere Vorwürfe macht und verzweifelt ist. Vielleicht hat er sich auch geschämt, weil er versagt hatte. Naja, aber das Entscheidende eigentlich ist gerade nicht, wie es ihm geht, sondern wie ist eigentlich Jesus' Reaktion auf sein Versagen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mich jemand tief verletzt oder enttäuscht hat, dann würde ich sicherlich erwarten, dass diese Person auf mich zukommt und sich bei mir entschuldigt. Und wie war das bei Jesus? Während wir uns nach Verletzungen voneinander zurückziehen, kommt er auf uns zu. Julia hat uns eben die Geschichte erzählt von der ersten Begegnung zwischen Jesus und Petrus, nachdem Petrus seine Vorsätze gebrochen hatte. Die Jünger hatten die ganze Nacht gefischt, sie hatten nichts gefangen und am Ufer, da steht plötzlich ein Mann und er spricht sie an. Und wisst ihr noch, was war sein erster Satz, sein erstes Wort, das er zu Petrus gesagt hat? Kinder, habt ihr nichts zu essen? Kinder im griechischen Original, Paidion, also Kindchen oder Kindlein, das ist die Verkleinerungsform von Kind, Pais, und drückt ein inniges Verhältnis aus zu seinem Gegenüber. Also so, wie es zwischen Eltern und kleinen Kindern ist. Er nennt Petrus Kind, nicht Sünder oder Versager oder Betrüger. Jesus legt Petrus nicht auf dem Schlamassel fest, in dem er gerade steckt, sondern er stellt als erstes seine Identität wieder her. Er überschüttet ihn mit Güte, die er eigentlich doch gar nicht verdient hat. Er macht ihn sogar Feuer, er versorgt sie mit Essen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass jeder bekommt, was er verdient. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Wenn wir Gutes tun, widerfährt uns Gutes. Und wenn wir Schlechtes tun, naja, dann bekommen wir Schlechtes. Eigentlich hätte die Geschichte dann doch auch so laufen können. Jesus kommt am Ufer lang und ruft, hey ihr Versager, habt ihr Fische gefangen? Nein, antworten die Jünger. Und das werdet ihr auch nicht. Und plötzlich ist im Boot ein Loch und das Boot sinkt auf den Grund des Sees. Hätte Petrus dann bekommen, was er verdient hätte? Nein. Denn Jesus hat ein paar Tage vorher mit seinem Tod das auf sich genommen, was Petrus verdient hätte. Jesus nahm das Loch im Boot, damit Petrus das Netz voller Fische bekommen konnte. Unser Versagen kann Jesus' Liebe nicht auslöschen. Und das lesen wir auch so im Psalm 103. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern, wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Was für ein Geschenk. Und Gottes Gnade, sie ändert auch unsere Richtung. Sie ist nicht rückwärts gerichtet, sondern sie zieht uns nach vorne. In Gottes Reich werden wir eben nicht durch Zungen oder unsere Vorsätze angetrieben, sondern durch seine Gnade motiviert. Die Gnade zieht uns zu Gott hin, wenn wir versagt haben. Die stößt uns weg von ihm. Wir wollen uns am liebsten verstecken, aber es ist die Güte, die uns verändert und eben nicht die Scham, die wir haben. Naja, wir sollten eigentlich weniger Zeit damit verbringen, über unser Versagen zu reden und uns vielmehr auf seine Liebe konzentrieren. Es geht nicht mehr um unser Versagen, unsere Sünden, unsere Schuld, sondern vielmehr um Gottes Vergebung um seine Freiheit und um seine Liebe. So war es auch bei den Israeliten in der Wüste. Sie waren ein stures und rebellisches Volk. Sie wollten immer zurück nach Ägypten. Und obwohl die Israeliten versagt hatten, ging Gott tagsüber in der Wolkensäule und nachts in der Feuersäule vor ihnen her. Er hörte nie auf, sie zu versorgen und zu schützen und zu führen. Aber das tat er nicht, weil sie gut waren, sondern weil er gut ist. Seine Gnade ist immer größer als unser Chaos. Jesus hat unsere Schuld beglichen und unser Konto sogar reichlich aufgefüllt, denn am See Genezareth, da geht er noch weiter mit Petrus. Nach der gemeinsamen Mahlzeit nimmt er ihn mit auf einen Spaziergang. Wir haben es gehört, dreimal bittet er Petrus dann, weide meine Schafe. Jede seiner Verleugnungen sagt Petrus, ja, ich liebe dich. Und Jesus gibt ihm einen Auftrag, weide meine Schafe. Damit erneuert er den Auftrag, seine Gemeinde aufzubauen. Er setzt Petrus wieder als Leiter im Reich Gottes ein. Und mal ehrlich, hättet ihr so reagiert? Hättet ihr dem Mann, der gerade total versagt hat, eure Herde anvertraut, euer Reich? Ja, und was zeigt uns das? Jesus hat Petrus' Identität wiederhergestellt. Er hat ihn wieder in Beziehung gesetzt und er bevollmächtigt ihn, sein Reich zu bauen. Das ist die Güte, die uns motivieren kann. Gott geht nicht mit uns ins Gericht, wenn wir unsere guten Vorsätze nicht halten. Das schlechte Gewissen, das wir oft haben, das kommt aus uns selbst heraus, weil wir von uns selbst enttäuscht sind. Oft folgen Selbstvorwürfe und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sinkt. Aber sollen wir dann gar keine Vorsätze mehr fassen? Mitnichten. Aber ich möchte dieser ersten Enttäuschung im Jahr, wie es Roger Pfaff gesagt hat, eigentlich gerne entgegenwirken. Wir sollten dranbleiben, aber wir sollten auch gnädig mit uns sein. Gerade wenn es mal nicht so klappt, wie wir es uns vorstellen. Gott sieht unser Herz an und er ist ein liebender Vater und wird uns immer mit offenen Armen empfangen. So wie ihr, wenn ihr vielleicht Eltern seid und euer Kind macht seine ersten mutigen Schritte auf euch zu, am Anfang vielleicht noch ziemlich ungeschickt und wankt dann so hin und her, vielleicht fällt es auch mal hin, aber ihr seid da mit offenen Armen und fangt es auf. Ja, und ich habe mich dann nochmal umgeschaut, was die anderen christlichen Autoren, was so ein paar Theologen sagen, und die sagen, dass wir statt guter Vorsätze vielleicht mal was anderes probieren sollten. Die Jutta Vogler sagte, wie wäre es anstelle von guten Vorsätzen, mal mit guten Nachsätzen. Schreibt alles auf, wofür du im vergangenen Jahr dankbar warst. Dazu zählen natürlich auch die schwierigen Lebensabschnitte, die auch an Gott nicht vorbeigegangen sind. Die können wir aber dann im Gebet zu ihm bringen. Ein dankbarer Rückblick macht deutlich zufriedener als der schuldbewusste Seitenblick auf die unerfüllten guten Vorsätze. Und Mike Ashcroft, der schlägt sogar vor in seinem Buch, dass wir statt guter Vorsätze uns ein Wort fürs Jahr suchen sollten. Ein Wort, das verheißungsvoll und gleichzeitig herausfordernd über dem neuen Jahr stehen soll. Ein Wort, das uns formt und das man wie eine kleine Taschenlampe in der Hand halten kann. Und wenn man es braucht, dann schaltet man es an. Ich finde das alles sehr interessant. Aber ich persönlich, ich halte es lieber mit Christina Schöffler. Ich glaube nämlich, wir machen Gott und uns das größte Geschenk, wenn wir uns mal gar nichts vornehmen. Wenn wir mal nichts erreichen oder unbedingt machen wollen, sondern wenn wir einfach mal stillhalten und uns lieben lassen. Heute ist Sonntag, nehmen Sie sich einen Moment und halten Sie inne. Werden Sie still, vielleicht mit geöffneten Händen, und empfangen Sie Jesus' Ruf, mein Kind. Alles andere ergibt sich daraus.